Okay, zuerst, zuerst. Ich habe gesehen, viele Frauen sind hier. So auch viele Mutti. Ein dicker Kuss von
Jan Polay,
der Trainer von
Schlussstrich.
Und wer hat die beste Verteidigung?
Julian Bremer.
Wer hat die beste Angriff?
Florian Neuer.
Und deswegen sind wir Meister! Und nicht nur von
Detektor FM,
auch von Gelsenkirchen! Auch von Bremen! Und auch in Hamburg! Wir sind die Beste! Von Deutschland! Und vielleicht Europas!
Da muss man bei uns aber nicht im Konjunktiv sprechen, oder?
Eine dicke Kuss an alle Mutis da draußen von die Detektor FM Schlussstrich. Heute an die 8. Mai.
Alles Gute, Mama. Jetzt kann ich sie endlich mal grüßen. Das sollte ich wirklich schon immer mal machen. Jetzt ist es mir das erste Mal nicht peinlich. Aber ich hab Mama viel zu verdanken.
Und Mama ist stolz.
Ja, also ich wollte ja nie sein wie ihr. Keiner hat's verstanden. Keiner von den Freunden, auch keiner von den Verwandten. Nur meine Mutter hat immer hinter mir gestanden. Sie bereut's auch nicht.
Mama ist stolz, Mama ist stolz, Mama ist stolz.
Ja, das war's wert.
Wie ihr vielleicht schon gehört habt, seid ihr beim Monatsrückblick von Detektor FM gelandet, nämlich beim Schlussstrich. Wir blicken wieder zurück auf den Monat April 2016 und da war wieder so einiges los. Wir erinnern uns mal. Zum einen sind im letzten Monat wieder so einige Prominente gestorben.
Was vor allem daran lag, dass Game of Thrones angefangen hat.
Ja, wir brauchen so einen Jingle, so einen Tusch. Ja, ja, der war stark. Und natürlich auch ein ganz großes Thema im April waren die Leaks der Panama Papers von der SZ.
Ja, da gab's ja nach den Offshore, den Swiss und Lux Leaks jetzt schon quasi der vierte große Leak der SZ. Und man munkelt ja, dass sie demnächst auch leaken werden, wo Waldo ist.
Ja, wo ist er?
Oh, Leute, wir sollten uns das überlegen. Aber um diese Themen wird es hier und heute nicht gehen, denn wir reden hier beim Schlussstrich über die wirklich wichtigen Themen oder zumindest über die Themen, die uns bewegt haben und uns auf dem Herzen oder eben auf der Zunge liegen. Und vor allen Dingen wollen wir klären, was halten wir davon? Mit mir im Studio ist zum einen der Mann, der mir seit der Verschlüsselung durch WhatsApp nur noch Nacktbilder schickt.
Jan Polay.
Und der Mann, der bei Hugh Hefners 90. Geburtstag aus der Torte sprang.
Florian Leuer mit Hasenkostümchen.
Sieht schön aus.
Und natürlich auch im Studio der Mann, der letzte Woche ad hoc alle seine BVB-Aktien verkauft hat und sie gegen Aktien von Bayern getauscht hat.
Julian Bremer.
Man muss machen, was man...
Ja, was Geld bringt einfach. Ja, ne? Das haben die Fußballspieler schon lange erkannt.
Und jetzt Mats ab...
Oh, stark. Hätte ich von dir nicht erwartet. Stark, stark. Aber genau, wir wollen nämlich keine Zeit verlieren und gleich mit der ersten Kalenderwoche anfangen.
Zu spät, wir haben schon so viel Zeit verloren durch die ganze Witze.
Das ist nämlich die Kalenderwoche 14.
Kalenderwoche 14. 4. April bis 10. April.
Das viel zitierte Volk der Dichter und Denker ist für seine Errungenschaften in Kunst und Wissenschaft ja weltweit bekannt. Nur mit Humor haben wir Kartoffeln das nicht so und sind da eher steif und ja maximal zweitklassig, also uns ausgenommen. Ne?
Absolut.
Das ist an sich zwar irgendwie schade, aber auch kein so ganz großes Problem. Wirklich problematisch wird es aber, wenn nicht der Witz rauskommen soll, weil er umsingelt ist, sondern der Autor. So geschehen bei Jan Böhmermann und seinem Schmähgedicht zum türkischen Präsidenten Erdogan. Politik und Medien haben daraufhin jeden Tag eine neue Ziege durchs Dorf getrieben.
Ja, von hinten.
Was denn? Und die Frage, was Satire dürfe und wo ihre Grenzen liege, wurde daraufhin Land auf, Land ab diskutiert. Ich habe mich bei der riesigen Debatte eigentlich am meisten gefragt, ob Satire vielleicht nicht auch einfach mal die Klappe halten darf. Und würde damit auch abgeben, wie fandet ihr denn dieses Schmähgedicht?
Ich fand es tatsächlich echt hart, als ich es das erste Mal gehört habe, weil da ist ja schon einiges rausgehauen worden, also gerade an Vorurteilen. Und das war ja auch, glaube ich, so die größte Debatte. Ist das Gedicht nicht auch irgendwie ein bisschen rassistisch? So, also die Rheinische Post hat das auch mal Türken vorgelegt und gefragt, was die davon halten. Und die hat zum Beispiel Duygu Gesen gesagt, da steht zwar Erdogan als Name, aber es könnte auch genauso gut Ali oder Mustafa heißen. Das sind halt echt typische Vorurteile von Türken, die da bedient werden. Hinter so einem Mantel von der Satire. Ich habe da echt übel aufgestoßen bei dem Gedicht.
Ging mir genauso, muss ich sagen. Also ich bin anderes von Jan Böhmermann gewöhnt, was die Qualität anbelangt. Und da fand ich es einfach wirklich jetzt das Gedicht, unabhängig vom Kontext und allem, fand ich plump, billig und einfach nicht lustig.
Ja, okay. Dieser Vorwurf des Rassismus, sag ich mal, er hat das ja so versucht, so ein bisschen einzubetten. Und ich würde sagen, bevor wir weiterreden, hören wir doch mal kurz rein, damit einfach mal nochmal so ein Gefühl kriegt, was da eigentlich so gesagt wurde und auf welchem Level wir uns hier befinden.
Und das ist jetzt, was jetzt kommt, ist, das darf man nicht machen.
Das nicht.
Das, genau. Okay. Das Gedicht heißt Schmähkritik. Kurden treten, Christen hauen und dabei Kinderpornos schauen. Und selbst abends heißt's statt schlafen Fellatio mit 100 Schafen. Ja, Erdogan ist voll und ganz ein Präsident mit kleinem Schwanz.
So.
Was du gerade sagtest, Flo, unabhängig vom Kontext, das ist ja immer so auch das Argument, was Jan Böhmermann bringt, man muss es im Kontext sehen. Also man muss es eben sehen, dass er bewusst sagen wollte, was darf man nicht, und um Erdogan zu zeigen, wo sind bei uns eigentlich die Grenzen, und dafür musste er sozusagen zwangsweise diese Grenze übertreten.
Das stimmt, das ist so gesehen auch richtig, aber ich finde, da hätte er, also für mich, um das ganz kurz zu sagen, war es ein Schnellschuss, aufgrund dessen, dass Extra 3 halt so viel Aufmerksamkeit erreicht hat durch dieses Video, was sie davor gepostet hatten, wo der deutsche Botschafter dann einbestellt wurde in der Türkei. Und ich glaube, da hat sich Herr Böhmermann ein bisschen auf den Schlips getreten gefühlt, dass ihm das nicht gelungen ist und man musste schnell nachlegen. Und hätte er da vermutlich mehr Vorbereitungszeit gehabt, glaube ich, hätte man diesen Aspekt anders darstellen können.
Okay, das ist auf jeden Fall eine steile These, aber kann man so sehen. Ich fand das Gedicht, also ich fand es ein bisschen einfallslos. Klar hat er diese Verpackung und er hat sich damit versucht, so ein bisschen unangreifbar zu machen. Aber irgendwie fand ich es halt auch einfallslos, sich dahinter, sag ich mal, so ein bisschen zu verstecken vielleicht auch. Und ja, wie Flori auch schon sagte, eigentlich sind wir ja da mehr von ihm gewohnt. Er ist ja wirklich ein sehr begnadeter Komiker und Satiriker in der Regel. Aber das fand ich auch ein bisschen sehr plump. Und auch wenn eben er versucht hat, damit Grenzen aufzuzeigen, ja, fand ich jetzt auch nicht so sehr gelungen.
Ja, mich hat das in dieser Fülle der ganzen Beleidigung an ein Lied aus einer South Park-Folge erinnert.
Fick dich und halt's Maul, Onkelficker! Alter schmutzloser Arschlecker, Onkelficker! Du bist ein Onkelficker, gib's doch zu! Keiner fickt Onkel so wie du!
Ja, ich erkenne Parallelen.
Oh, absolut, ja. Aber dieser ganze Hype, der dann draus gemacht wurde und dieses, dass Böhmermann dann sich auch irgendwie so echauffiert hat, dass das dann irgendwie so große Kreise gezogen hat, das fand ich irgendwie, war doch echt erwartbar, oder?
Also fandest du?
Völlig, also selbst Jan sagt ja in der Sendung, dass er, womit er alles rechnet.
Wenn jetzt quasi die Türkei oder der Präsident was dagegen hat, dann nehmen sie sich einen Anwalt, dann sagen sie erstmal, ja, sie haben da was im Fernsehen gesehen, was ihnen nicht gefällt, Schmähkritik, und dann geht man erstmal vor ein Amtsgericht, ne? Einstweilige Verfügung, ja. Unterlassungserklärung.
So, das hat er in der Sendung gesagt und dadurch fand ich es dann irgendwie ein bisschen komisch, dass er dann sagt, oh, wie jetzt Gericht und so, und sogar gefordert hat, dass die Kanzlerin sich vor ihn stellt, was ich echt ein bisschen
Ich glaube aber, dieser Ausschnitt, den du gerade gezeigt hast, der trifft es schon ganz gut. Natürlich hat er erwartet, dass es vermutlich vor ein Amtsgericht und sowas geht, dass aber dieser Paragraph der Majestätsbeleidigung herangezogen wird und dass dann wirklich eine Staatsaffäre draus wird. Ich glaube, die Reaktion einer Kanzlerin hatte er nicht einkalkuliert. Also, dass die jetzt nachher denn so großen Wert in dieser ganzen Debatte gelegt hatte.
Ich fand das auch sehr überraschend in erster Linie, dass die Kanzlerin eben gesagt hat, okay, die hat sich dafür entschuldigt im Nachhinein, aber dieses bewusst verletzend, was ihm vorgeworfen wurde, das fand ich schon ein starkes Stück und halt auch wirklich bedenklich ein Stück weit. Aber wenn man das natürlich noch weiter denkt, und dann eben, das ja jetzt ist ja Stand der Dinge so, dass gegen ihn ein Verfahren eingeleitet wird und dass dieser Paragraph gleichzeitig der der Majestätsbeleidigung eben aber abgeschafft werden soll. Mhm. Das heißt, eigentlich finde ich das ein sehr, sehr smarter Move von der Kanzlerin,
ja,
weil sie somit quasi sagt, okay, wir sehen dein Anliegen und das nach dem Gesetz wird das auch verfolgt, aber generell ist das Gesetz Schwachsinn und somit für die Zukunft wird es rausgenommen. Und das finde ich wirklich, sie verspielt es sich somit nicht mit Erdogan, den sie nun mal auch braucht in dieser Flüchtlingskrise, zumindest wenn man den Kurs fährt, den sie fährt. Ja, deswegen ist das wirklich clever, um sich, sie steht wieder immer zwischen den Einstühlen und balanciert da so hin und her. Und
das, das ich meine gerade die diese Reaktion von des türkischen Präsidenten Erdogans, die hat mich dann doch in der Härte überrascht. Ich stelle mir immer so vor, ja, angenommen, man weiß ja noch damals, wie Christian Wulff auf die Mailbox von Kai Diekmann gesprochen hat. Und ich stelle mir vor, vielleicht hat Jan Böhmermann ja auch einen Anruf von Erdogan bekommen.
Ich weiß nicht, wer Sie sind. Ich weiß nicht, was Sie wollen. Aber was ich habe, sind einige ganz besondere Fähigkeiten. Fähigkeiten, die ich mir im Laufe vieler Jahre angeeignet habe. Fähigkeiten, die mich zum Albtraum machen für Leute wie Sie. Ich werde Sie finden.
So stelle ich mir das vor, dass darauf geantwortet wurde.
Ja, dass die Reaktion von Erdogan natürlich irgendwie hierzulande, also wirklich ja jenseits von Gut und Böse ist, darüber müssen wir, glaube ich, nicht diskutieren. Uns geht es halt eher eben, was das hier im Land noch ausgelöst hat. Ja.
Und ich finde es vollkommen gut, dass das jetzt vor ein Gericht gegangen ist. Also auch, dass Merkel sogar das erlaubt hat, dass da jetzt weiter ermittelt wird, auch in diesem Artikel 103, weil ich finde auch, Politik hat sich da einfach rauszuhalten. Und ja, es gab dieses Gesetz, dass die Politik da Ermächtigung hat und entscheiden kann, geht es vors Gericht oder nicht. Ich finde es gut, dass sie sich rausgehalten hat, weil, wie gesagt, Politik hat für mich da einfach nichts zu suchen. Und dann das weiterzugeben, finde ich einfach nur fair. Es gibt immer so die Kritik, naja, aber gegen ihn wurde ja schon ermittelt nach so einem persönlicher Beleidigung und so nicht Majestätsbeleidigung, sondern einfach nur so privat. Ja, aber wenn es eh ermittelt wird, dann kann man es auch gleich das ganz große Fass aufmachen von mir aus. Also dann auch wurscht, weil das Ergebnis ist das gleiche. Entweder ist es eine Beleidigung oder es ist keine.
Nee, das stimmt. Also um das kurz nochmal aufzuklären, es wird jetzt nach Strafantrag Paragraf 185 StGB nach Beleidigung privat gegen Jan Böhmermann ermittelt.
Genau, das wollte ich sagen, ja. Mit etwas weniger Zahlen wollte ich das sagen, ja.
Aber nee, nur damit die Leute auch wissen, worüber wir reden.
Und nachschlagen können, auch ganz wichtig.
Genau, genau. Ja. Ich meine, das ist auch immer meine Abendlektüre, das StGB.
Absolut.
Kann man super einschlafen mit. Und aber ich gebe dir da auf jeden Fall recht, es ist, natürlich ist es für uns ein bisschen suspekt, dass das so große Kreise gezogen hat, aber wenn es diesen Paragraphen, der ohne Frage überholt ist heutzutage, aber er hat einfach mal noch seinen, er ist noch da, ja. Hoffentlich bald nicht mehr, aber da er noch da ist, muss die Justiz denn da halt auch ihre Schritte einleiten. Dafür leben wir dann auch in einem Rechtsstaat, ob uns das jetzt gefällt oder nicht, dass es diesen Paragraphen noch gibt. Und gehen wir einfach mal davon aus, dass er dann nicht verurteilt wird, beziehungsweise keine Haftstrafe antreten muss, dann ist das völlig legitim, wie sich diese Situation jetzt entwickelt hat, finde ich auch.
Ja, genau. Nur dann würde ja, glaube ich, wenn dieser Paragraph wegfällt, dieses persönliche Beleidigungsgedöns die Rolle spielen und das würde dann halt greifen, also das niedrige
genau.
Gesetz. Und dann werden wir mal schauen, was dabei rumkommt. Ich würde vielleicht abschließend noch kurz auf die Frage eingehen. Satire, es hieß immer, Kurt Tucholsky wird immer zitiert, Satire darf alles. Darf Satire alles?
Oh, das werden wir sehen, ne? Also
mal gucken.
Ja, also das ist jetzt echt ein Grenzfall diesmal. Also ich bin gespannt, ich möchte nicht Richter sein in dem Ding, bin aber eigentlich sehr optimistisch, dass er da freigesprochen wird, weil es wirklich ein Beitrag zur Debatte auch war. Also jetzt haben wir alle drüber gesprochen, auf einmal haben alle diesen Artikel vor Augen und machen die sich bewusst. Ja. Von daher finde ich, ist Jan Böhmermann auch der große Gewinner aus dem ganzen Ding, auch wenn es persönlich vielleicht für ihn Konsequenzen hatte und er unter Polizeibeobachtung stand und bla und was er da nicht alles...
Der große Gewinner ist auf Spotify.
Also ich bin... Merkel hat sich irgendwie blamiert, Erdogan hat sich blamiert und über Jan Böhmermann reden mal wieder alle. Also im Endeffekt ist er für mich der große Gewinner. Und dass dieser Artikel 103 wegen ihm abgeschafft wird, das finde ich, muss man auch erstmal schaffen, ja, das so als Künstler. Und das war ja auch eigentlich der Grund, warum er das überhaupt alles gemacht hat, hat er selber gesagt.
Was mein Job ist. Es geht tatsächlich darum, pushing the boundaries, liebe Freunde. Um nichts anderes geht es.
Und das hat er gemacht und wie ich finde, sehr erfolgreich. Mittel mal in Frage gestellt.
Naja gut, dann haben wir es doch abgearbeitet. Dann kommen wir von
freigesprochen.
Quasi freigesprochen.
Per Schlussstrich Gerichtsspruch freigesprochen.
Dann kommen wir von Artikel 103 zu Song Nummer 1 heute. Das ist nämlich Fat Freddy's Drop mit im Remix von Digital Mystics mit Case Craze. Leute, ist das schwierig. Das wäre der Remix von Fat Freddy's Drop im Digital Mystics Remix so rum mit Case Craze.
Mann, ein paar Mal geübt.
Wird noch nicht besser.
Zungenbrecher. Ja.
Aber nun gut. Wir kommen nun von dem Konflikt zwischen Komiker und dem Gesetz, zwischen der Symbiose zwischen Mensch und Maschine.
Kalenderwoche 15. 11. April bis 17. April.
Wie ich es gerade schon erwähnt habe, symbolisiert die Formel 1 nämlich wie keine zweite Rennserie die perfekte...
Dummheit, richtig viel
auch
Dummheit.
Auch Dummheit, mal gut. Die perfekte Symbiose zwischen Mensch und Maschine, weil sie Fahrern und Konstrukteuren und Material alles abverlangt, wird sie gerne auch die Königsklasse des Motorsports bezeichnet.
Gibt's noch was anderes?
DTM, Nesca...
Oh, Nesca ist richtig
MotoGP,
groß.
Was auch immer. Blöd ist nur, wenn sich niemand mehr dafür interessiert, denn der Formel 1 rasen die Zuschauer davon. Dir fällt doch alles auf, das ist gut. Ja. Mit unzähligen Regeländerungen wollte man den Sport general überholen und die Popularität steigern. Ich glaube, das Einzige, was sich in dieser ganzen Zeit nicht verändert hat, ist, dass sie immer noch für 2 Stunden im Kreis fahren.
Ja.
Oder? Ja. In der 15. Kalenderwoche haben die großen Lenker der FIA, dem zuständigen Verband, entschieden, wieder zurück zum alten Modus fürs Qualifying zurückzukehren. Für uns ist das Grund genug zur Frage, ist der große Preis noch heiß?
Wow.
Nee. Nein.
Fertig.
Nee, es ist schon spannend zu sehen. Ich meine, wir...
Nein, ist nicht.
Es ist spannend zu sehen, dass wir es nicht mehr als spannend empfinden. Nee. Ich glaube, das Einzige, was damals wirklich... Also als Kind habe ich früher immer sehr viel geguckt, das muss ich sagen.
Aber generell und einfach viel geguckt, auch Cartoons und alles. Und da war einmal Formel 1 drin
und hast dann angelassen. Und ja. Aber für mich hat die Formel 1 eine ziemliche Entwicklung durchgemacht, weil da halt immer...
Ich verstehe nicht.
Was?
Aber naja, das war gerade komisch. für mich hat die Formel 1 eine ziemliche Entwicklung durchgemacht. Von früher sehr gerne geguckt, zu heute nicht mehr so. Und das lässt sich am besten symbolisieren durch das hier.
Wir sind die Coolsten, wenn wir cruisen, wenn wir durch die City düsen. Wir sind die Coolsten, wenn die süßen Ladies uns mit Küsschen gießen. Was will der blöde Kerl da hinter mir nun? Ist sie nicht süß? Ich frag mich, warum überholt der
nicht? Ja, warum überholt er nicht?
Das ist die Playlist aus Schumis Auto, oder?
Genau, das hat er immer während des Rennens gehört. Nee, ich fand es, wie gesagt, früher sehr spannend und heute nicht mehr. Und das liegt halt einfach wie an den angesprochenen Regeländerungen zum Beispiel. Früher war toll, wenn Boxenstopp war und getankt werden musste. Ja. Das war Taktik, da konnte überholt werden und alles.
Wird halt noch getankt?
Nein, es wird eben nicht mehr getankt. So, das Einzige, was noch gemacht werden darf in so einem Boxenstopp, ist die Räder zu wechseln, die auch vorgegeben sind, dass du einmal pro Rennen sowohl, wie heißt das, Trockenreifen.
Intermediates.
Genau, und Intermediates und so. Slicks. Also du musst einmal pro Rennen jeden Reifentypen verwenden. Und gerade durch das Tanken ist halt so viel Spannung abhandengekommen, weil es irgendwie auch nur noch gefühlt 2 Teams gibt, die wirklich eine Chance auf einen Sieg haben. Das sind heutzutage Ferrari und Mercedes, wenn man sich anguckt. Nico Rosberg hat die letzten 4 Rennen gewonnen. Das ist dann einfach langweilig.
Für mich haben die ganzen Regeländerungen auch echt komplett den Spaß rausgenommen. Ich kann sogar sagen, welche konkrete Regeländerung bei mir gesagt hat, ich guck's nicht mehr, das war nämlich die Einführung von DRS.
Was ist das denn?
Das ist, dass man den Heckflügel irgendwie flacher machen darf. Das
ist der Booster.
Und dann hat man weniger Luftwiderstand, ist einfach schneller. Und sollte dadurch mehr Überholungen geben. Ich persönlich fand es einfach Wettbewerbsverzerrung, wenn einer vor dir schneller fährt als du und du dann mit so einem Trick irgendwie schneller fahren kannst, dann ist halt für mich, hat das nichts mehr mit Technik und fahrischem Können zu tun. Das ist einfach nur, ja super, du durftest das jetzt in dem Moment, durftest überholen, was ist da jetzt Können dran? Fand ich total schräg.
Okay, mich hat Formel 1 nie wirklich geflasht. Also 14 Uhr hat man sich mal den Start angeguckt, machen wir uns nichts vor.
Das war aber wirklich so.
Man hat auch mal gehofft, dass da mal
ein Crash passiert, ja klar.
Dass da einfach spektakulär ist.
Es war öfter.
Ja, eben. Und ich, meine Theorie ist, also 14 Uhr, Sonntag 14 Uhr ist so ein Rennen meist gestartet. Und ich bin der Meinung, 14.05 Uhr schlief ganz Deutschland vor der Couch.
Ja, dann hast du in der Mitte, bist du aufgewacht, hast nochmal kurz geguckt, wie es stand. Und dann zum Ende hin hast du nochmal, genau, wenn die Siegerehrung dann nahte, dann hast du reingeguckt, wer denn überhaupt gewinnen wird. Und das war's dann.
Was ich ganz nett fand, war wirklich, wenn denn die Kommentatoren das auch wirklich vermittelt haben, was da passiert ist, und die lebten das ja auch, die waren da wirklich hinterher, und das war manchmal wirklich schon Sternstunden der Sportkommentatorsgeschichte, ne?
Ja. Oh, das gibt's ja nicht! Unglaublich, Berührung! Montoya, und jetzt kommt der Kolter!
Montoya ist vorbei, Wahnsinn, mit der Brechstange!
Wahnsinn!
Ja, das fand ich wirklich imponierend.
Das sind Emotionen. Nicht die deutschen Kommentatoren gewesen, kann das sein?
Das waren Eurosport-Kommentatoren.
Weil für mich, also ich verbinde Formel 1 immer mit den gleichen Figuren. Also das sind für mich halt Florian König, also ich habe es natürlich immer auf der Elbe. Florian König, Niki Lauda, Heiko Wasser, Christian Danner, das sind die Kommentatoren und Karl Ebel.
Absolut.
Das sind so, und das nimmt ja auch, also wird ja auch immer weniger. Zum Beispiel Niki Lauda will sich jetzt ein bisschen rausziehen, wird jetzt durch...
Wird ihm zu heiß da oder was?
Wird jetzt durch Timo Glock ersetzt, finde ich halt Quatsch.
Wirklich? Und,
ja, immer, also Timo Glock springt immer mal ein, wenn Niki sagt, ah, das ist, nee. Und für mich fehlen einfach so diese Identifikationsfiguren. Und die größte war, natürlich muss man nicht drum rumreden, Michael Schumacher. Das war damals so der große Hype. Ich habe mal geguckt, 2000 war für mich Formel 1 der Sternstunde, da war Jarno Trulli, ja. Giancarlo Fisichella, Ricardo Zonta, Heinz Harald Frenzen,
ich wollte gerade sagen.
Das waren die Namen, die ich verbinde. Und das war auch die Zeit damals, wo ich die italienische Hymne richtig hab lieben lernen. Und stand Schumi da oben auf dem Siegerpodest, stand ja eigentlich immer auf dem Siegerpodest, und hat dann so die ganze, seine Mannschaft dirigiert. Und ich finde es einfach, das ist ein schöner Tune einfach so.
Kleiner Infotweet. Michael Schumacher hat 91 Rennen in seiner gesamten Karriere gewonnen.
So, und daraus, ja, aus dieser wunderschönen Melodie macht dann Jürgen Drews
die offizielle Hymne.
Schumania, Schumania, for victory, Schumania.
Ja, die Frage ist, ob es ein Ritterschlag ist, wenn Jürgen Drews über dich ein Lied macht. Ne? Bedeutet das den Anfang oder das Ende deiner Karriere?
Ja. Aber du hast vorhin schon eine interessante Person angesprochen, und zwar Kai
Drews.
Kai Ebel, das ist ja wirklich, ist ein komischer Typ irgendwie so. Er ist da immer so eine schillernde Figur in seinem...
Hat nichts mit Sport zu tun, der Typ.
In seinen Hemden und mit seinem Auftreten. Aber irgendwie hat er auch Stil und passt. Man verbindet ihn, wie du sagst.
Nein, tut mir leid. Er ist außergewöhnlich, aber was er nicht hat, ist definitiv Stil.
Er hat seinen eigenen halt.
Ja, so. Genau. Es hat auch einen Stil. Und nicht zuletzt hat auch der große Rapper Echo ein Lied über ihn verfasst.
Wer sagt Hi Mädels, es ist Kai Ebel. Gibt es irgendein Problem, dann lass es Kai regeln.
Das ist doch auch mal eine Ansage. Aber es passt einfach zu ihm mit seinen glänzenden weißen Zähnen. Ich sehe ihn wirklich vor mir.
Aber es wurde einfach echt immer irgendwie zu unübersichtlich. Also es wurden ja nicht nur Regeln geändert, Leute geändert, wurden auch Strecken geändert. Ich verbinde mit Formel 1 immer noch den Adelaide Circus, weißt du, Imola, Manikur.
Die gibt's auch
die Maniküre, finde ich.
Pedikur?
Indianapolis, die gibt's halt auch nicht mehr, diese Rennen, die habe ich früher geguckt, und als dann so Abu Dhabi kam und Bahrain, das war irgendwie...
Also gegen die moderne Formel 1
bist du. Ja, völlig. Ich will mehr back to the roots, eigentlich anschieben am Anfang, das ist mein Formel 1.
Was ich ganz interessant fand in der Vorrecherche, ich wusste gar nicht, dass es auch immer...
Vorrecherche fand's interessant, generell, mal zu machen.
Dass es auch sogar mal Frauen in der Formel 1 gab, und die erfolgreichste Frau in der Formel 1 war Lella Lombardi, die 12 Rennen gefahren ist und sage und schreibe 1975 ganze 0,5 WM-Punkte erfahren hat.
Ich gehe nicht drauf ein. Ich verbrenne mir an der Stelle nicht die Finger.
Ja, nein, aber ich war für mich neu, dass es da wirklich auch Frauen gab. Ja. Und
wobei Formel 1 jetzt auch nicht so schwierig ist. Also sind wir,
ja, also aber, ist die Frage. Ist aber was ich halt schön finde, ist, ich hatte wirklich einen Freund damals,
fand ich auch schön, dass du damals einen Freund hattest.
Ich hatte einen Kumpel damals, der ist wirklich, auch wenn jetzt immer Rennen zum Beispiel in Japan oder so war, durch die Zeitverschiebung, war es dann morgens um 4 oder so, wo der Startschuss für das Rennen gab. Und der ist dann entweder extra aufgestanden oder hat dann durchgemacht.
Geil.
Und hat sich dann immer, das war wunderbar, wirklich vor den Fernseher gesetzt mit seiner Schumi, mit seinem Schumi-Cappy. Weil der hat das wirklich gelebt, das ist kein Scheiß.
Deutsche Vermögensberatung, ne?
Eigentlich ist Michael Schumacher der Axel Schulz der Formel 1, ne?
Ja, stimmt. Ja, sehr gut. Ja, irgendwie.
Kann man so stehen lassen.
Ich meine, es ist schon, man darf es nicht kleinreden, es ist ja schon beachtlich, was da auch so für Kräfte auf einen wirken, so diese 5G-Kräfte und so. Ich war mal im Europapark, ist das, glaube ich, wo es diesen Silverstar gibt. Das ist ja auch von Mercedes-Benz, glaube ich, irgendwie gesponsert. Und da hat man einmal so dieses Gefühl, wenn diese Achterbahn startet, so dieses Gefühl von diesen G-Kräften. Das ist schon nicht verkehrt. Ja. Und es ist auch echt schwierig zu fahren. Ich habe das mal ausprobiert auf der PlayStation. Ja, echt schwierig. Ich bin immer gegen die Wand gefahren.
Ja, das ist schwierig. Und aber was ich auch nie verstanden habe, ist, es wurde immer Wert gelegt auf, ja, die Fitness der Fahrer, die müssen sehr fit sein. Ich habe das nie verstanden. So als, keine Ahnung, wenn ich das mal so geschaut habe, wie alt war ich da, 12 oder was weiß ich, jetzt der Vater hat Auto. Aber klar, ne, die haben halt wirklich die ganze Zeit 70 Runden da,
wie du sagst. Und einen Helm auf.
Mit den G-Kräften. Das ist schon nicht ohne, da bedarf es wirklich körperlicher Leistung. Das muss man schon mal sagen. Auch wenn mit vom Auto unterstützt wird.
Ja.
Gut, dann kommen wir.
Drehen wir die nächste Runde?
Drehen wir die nächste Runde, sehr schön.
Mit den Last Shadow Puppets und Sweet Dreams Tennessee.
Da, 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 da. I just thought I always feel.
Das waren The Last Shadow Puppets mit Sweet Dreams und wir kommen jetzt zur Kalenderwoche 16.
Kalenderwoche 16, 18. April bis 24. April.
Eins der größten deutschen Kulturgüter feierte in der 16. Kalenderwoche sein 500-jähriges Bestehen, man glaubt es kaum.
Autobahn.
Fast, auch nah dran, ähnlich, ja, das deutsche Reinheitsgebot. Autobahn, Reinheitsgebot, finde ich, geht einher. Wenn ich das richtig verstanden habe, steht in der Verordnung sinngemäß, wer deutsches Bier mit Cola mengt, wird am Galgen aufgehängt. Der deutsche TM liebt seine Hopfenkaltschale und gibt ihr auch gerne mal verschiedene Namen, je nach Anlass und Zusammensetzung. Wir kennen zum Beispiel alle das Konterbier, das Wegbier oder auch gerne das Mädchenbier, die gemischten Getränke. Doch in Zeiten der Globalisierung drängen immer mehr Sorten der Maurerbrause auf den Markt, die sich eben nicht am Reinheitsgebot orientieren. Bei Craftbieren kommen neben Hopfen und Malz, Hopfen, Malz, Hefe und Wasser, so rum, auch weitere Gewürze in die Ballerbrühe. Daher die Frage an meinen Stammtisch, ist das Reinheitsgebot heute überhaupt noch zeitgemäß?
Ich finde, so gesehen, nein. Weil ich glaube, A, ist es uns auch persönlich scheißegal,
ja,
ob das jetzt nach dem deutschen, ob es nach dem deutschen Reinheitsgebot gebraut wurde, was jetzt nicht bedeuten soll, also ich mag normales Bier, aber ich würde mich jetzt ärgern, wenn es, hin und wieder habe ich halt auch Lust auf ein gutes Radler oder sowas, wenn es kalt ist und wenn mir das deutsche Reinheitsgebot denn das dadurch verbiegen würde oder diese neuen Craft-Biere interessieren mich halt einfach nur und ich sehe halt auch einfach keinen Grund, weswegen das verboten werden sollte. Oder ja, sein sollte.
Das war so, das ist so, das bleibt so.
Bleibt alles so, wie es ist. Ich hab vorhin, als wir im Einkaufen waren und auch Getränke für die Sendung hier gekauft haben, gesehen, dass es von Sternburg, was ja nun wirklich das, also kein Victim-Shaming hier, aber Sternburg ist wirklich nicht so das beste Bier. Und es gibt von Sternburg ein alkoholfreies Bier. Also schreit dich quasi an, kauf mich nicht. Also ich schmecke scheiße und ich habe nicht mal mehr Alkohol. Also wo ist da der Sinn von Bier? Also ich finde, es muss entweder wirklich, sind wir ehrlich, muss entweder knallen oder es muss wenigstens gut schmecken. So irgendwas dazwischen wäre gut, wenn es ein bisschen knallt und auch noch ein bisschen schmeckt. Deswegen, mir ist das auch völlig egal, was da drin ist. Ich habe da noch nie hinten drauf geguckt, was da eigentlich so genau, sollte ich vielleicht mal, kann, wenn hier Stambo steht. egal, Bier. Bier ist doch gut.
Bier ist gut.
Kann man nicht, ich meine, was ist Bier?
It's an energy field created by all living things. It surrounds us and penetrates us. It binds the galaxy together.
Ja, das kannst du auf jeden Abend unterfreuen. Das
klingt aber auch schon, als ob er ein paar zu viel davon hatte.
Ich glaube, ich bin da auch so liberal, weil ich nicht mit richtigem, in Anführungsstrichen, richtigen Bier eingestiegen bin, sondern tatsächlich damals mit Mischbier so. Mhm. Das ist ja, finde ich, überhaupt sind Mischbiere so eine Einstiegsdroge für Jugendliche. Also ja, bei mir war mein erstes Bier war damals V plus Lemon. Ja.
Diese blaue Flasche?
Ich glaube, es war grün. Und es kam nämlich daher, dass ich habe so einen Magen von einem Sechsjährigen. Also ich mag viele süße Sachen. Und Bier war mir einfach immer zu herb. Und da war so Mischbier, fand ich irgendwie, das ging dann irgendwie schon. Dann hat man sich so langsam an Bier rangetrunken. So war es zumindest bei mir.
Ich habe auch eine ganze Weile gebraucht, bis ich Bier normal zu trinken gelernt habe.
Viel gebrochen vorher.
Nee, aber es hat natürlich einen sehr eigenen Geschmack, ist sehr herb oft und gut, das liegt natürlich auch an der Pubertät, dass sich unsere Geschmacksnerven verändern und wir uns daran gewöhnen, aber bei mir waren es halt auch eher so Einstiegssachen mit gemischten Dingen, wo ich aber auch nie richtig von losgekommen bin. Wie gesagt, ein gutes Radler heutzutage, sage ich nicht nee, wenn es kalt ist.
Ja, so ist es. Und ich finde auch diese Craft-Biere, die bringen durchaus interessante neue Richtungen mit sich und das kann echt auch lecker sein. Also ich finde, es ist eher eine Bereicherung, anstatt dass man sagen sollte, ja, die klassischen deutschen Bierbrauer sollten sich jetzt alle bedroht fühlen.
Ja, die Bierbauer sagen ja jetzt gerade immer,
Sowas trinke ich bestimmt nicht. Bio ist für mich Abfall. Sowas Ekelhaftiges, ey. Nee.
Ekelhaftig.
Ekelhaft.
Ja, es gibt eine krasse Abneigung, gerade der Brauereien gegenüber den Craft
Beer. Aber was ist Craft Beer? Was ist der große Unterschied? Ich habe noch nie eins getrunken. Schmeckt das anders? Ist da was anderes drin?
Also Craft Beer kommt ja eigentlich, also Craft bedeutet so viel wie selbstgemacht und okay. Handwerk und bezieht sich...
Aber das sind ja erstmal alle Biere.
Ja, das stimmt schon, obwohl jetzt natürlich die großen Brauereien sind alles Industrie, Großkonzerne, aber diese Craft-Bewegung ist in 80er Jahren in den USA entstanden.
Ich dachte schon 45 Craft durch Freude.
Aber dann müsste es eigentlich andersrum von der Wirkung heißen, Freude durch Craft.
Ja, sehr gut. Oh, das wäre ein geiles, eigentlich
ein sehr gut. So. Ja. Wenn das erlaubt wäre, wäre das gut.
Nee, und ist in den 80er Jahren entstanden in Amerika, wo sich ganz viele unabhängige kleine Brauereien aus dem Boden gesprossen sind und dann ihre eigenen Biere gemacht haben. Und weil es da halt dieses Reinheitsgebot wie bei uns nicht gibt, haben die halt sehr viel mit Gewürzen und Fruchtaromen und sowas experimentiert. Und ein Craft-Bier bedeutet halt einfach nur ein anderer Geschmack als diese klassischen Biere, die wir hier in Deutschland kennen. Durch Gewürze, durch Früchte, auch mal ziemlich ja skurrile Variationen. Okay. Und dieser Trend ist jetzt auch gerade nach Deutschland überschwappend, muss man einfach mal so sagen.
Überschwappend.
Und die erfreuen sich auch nicht gerade geringer Beliebtheit.
Ich finde aber, also so lang, wie gesagt, solange schmeckt es mir das eigentlich egal. Ich bin dann auch irgendwann natürlich umgestiegen von V+, war ich dann, irgendwann bin ich bei Guinness gelandet. Mhm. Schwarzbier, eigentlich nur, weil es sehr, sehr gut aussieht. Also ich mag dieses Logo. Ich mag die Blume, wenn man es eingießt, ist es eine sehr schaumige,
dann weiße. Dann ist aber Blume. Schlecht.
Das perlt so ganz komisch, wenn man es eingießt, wenn man es nicht gerade wie ich jetzt aus einer Flasche trinke. Ich habe mich mit Guinness mitgebracht.
Ich wollte gerade sagen, lass uns doch nicht nur über Bier reden, sondern auch trinken, Bier trinken. Jetzt,
endlich. Ich habe nämlich ganz klassisch, weil, wie gesagt, das muss alles so bleiben, ein Mönchshof-Original und gebraut nach dem bayerischen Reinheitsgebot.
Super, ganz toll.
Und das werde ich mal öffnen und das mache ich für euch so hier.
Hallo. Oh. Das ist der auditive Sex.
Absolut. Und dann lass uns doch mal auf den letzten Punkt Konsum von Bier kommen. Wie haltet ihr es denn mit dem Konsum? Trinkt ihr regelmäßig viel in Mengen, in Unmengen?
Also ich versuche mich unter der Woche, unter der Woche von Alkohol fernzuhalten. Schaffe ich auch immer ganz gut. Aber muss sagen, am Wochenende freue ich mich immer freitags nach getaner Arbeit dann doch ein kaltes Bier. Und da muss ich auch sagen, ich bin zwar auch ein großer Weintrinker, der Wein sehr gern trinkt, aber so ein kaltes Bier zum Abschluss, das hat schon immer noch was Gutes und ist halt ein sehr geselliges Getränk.
Ich wollte gerade sagen, geht's euch auch so? Bei mir ist es, ich trinke sehr, sehr wenig Bier, wenn ich alleine bin. Es ist eher so, sobald Leute da sind, ist es schnell mal, also wollen wir mal ein Bier aufmachen, aber so, dass ich mich jetzt alleine abends hinsetze. Ich habe es mal gemacht, ich habe tatsächlich 4 Tage gebraucht, um dieses Bier alleine zu trinken. Immer wieder in den Kühlschrank gestellt, Kronkorken drauf, gehofft, dass es nicht Schal wird, es wurde super Schal, muss dann aber alle werden. Es ist eher wirklich, wie du Flo schon sagt, eher ein geselliges Ding, ne?
Ja, so geht's mir auch und ich in der Woche eigentlich auch selten, höchstens vielleicht mal zum Fußball. Aber
höchstens mal abends und dann aber auch nicht mehr als 3.
Genau, muss ja nächstes Mal wieder arbeiten. Genau, das ist bei mir ähnlich, das ist so ein Gesellschaftsding und ja, in der Woche versuche ich das eigentlich auch zu vermeiden, weil Alkohol ist halt immer noch ein Nervengift, ne? Das darf man halt auch nicht so ganz vergessen.
Und wird in der Bevölkerung auch immer unbeliebter, wenn wir jetzt beim Konsum sind.
Das habe ich aber jetzt am Donnerstag, am Herrentag ein bisschen anders gesehen. Da war es relativ beliebt, würde ich mal sagen.
Wenn man sich mal das anschaut, 1990 haben pro Kopf 142,7 Liter wurde da Bier konsumiert pro Jahr, pro Person. Und 2015 ist es geschrumpft auf 105,9 Liter pro Jahr pro Person. Also der Bierkonsum in Deutschland hat mächtig abgenommen, was das anbelangt. Und jetzt aber eine Fun-Fact-Frage. Im EU-Vergleich, was glaubt ihr, wer trinkt am meisten Bier?
Bier, Briten.
Die Deutschen. Nein, alles falsch. Es sind die Tschechen.
Ja, da ist auch billig.
Und die
da bin ich auch, glaube ich.
Die haben uns nämlich sogar von 1990 überholt und die trinken ungefähr 144 Liter pro Person pro Kopf.
Vielen Dank, Flo.
Das waren wichtige Zahlen von Florian Leue.
Habe ich gerne gemacht. Weiter geht's.
Genau. Wollen wir noch was zum Thema Bierkonsum sagen? Ansonsten würde ich dieses Thema nämlich sehr gerne schließen mit großen Künstlern, die eigentlich alles zum Thema Bier gesagt haben, was zu sagen ist.
Das Space Shuttle verbrennt, ne Bombe im Parlament, ein Meteor auf New York, hinter einem Rotwein schwimmt Kork, der letzte Wal wird gekillt und dann lecker gegrillt. Die Sonne dehnt sich aus, bald schöpft die Menschheit aus. Das Schlimmste ist, wenn das Bier alle ist.
Und ich denke, da gibt's nichts mehr hinzu.
Ich dachte, das wäre jetzt schon das Lied, was Flore extra rausgesucht hat für die Sendung.
Nicht ganz. Dazu kommen wir jetzt.
Ja, das ist ein anderes, ne?
Genau, kommen wir vom kühlen Blonden zu heißer, guter Musik. Zwar jetzt kein Teegetränk, aber ich spiele Michael Kiwanuka mit Black Man in a White World. Es folgt eine Gegendarstellung. Fälschlicherweise bezeichnete der Moderator Florian Leue den Künstler Michael Kiwanuka in der Sendung Schlussstrich vom 8.5. als Michael Kiwanuka. Ja. Dies wird hiermit berichtigt und es wird um Entschuldigung gebeten.
Und wir machen weiter mit der letzten der 17. Kalenderwoche.
Kalenderwoche 17. 25. April bis 1. Mai.
Wem von euch sagt der Name Karl Klammer etwas? Stille?
Mir nicht.
Mir schon. Ich weiß, wer Karl ist und ich habe sehr unter ihm gelitten. Er ist ein Arschloch. Okay. Sind wir mal ehrlich.
Karl ist ein
Arschloch. War ja Lehrer.
Karl Klammer ist nämlich die nervige Büroklammer, die wir aus früheren Word-Versionen vielleicht noch kennen. Die ploppte gerne mal im Bild auf und fragte, völlig ungefragt hatte seine Hilfe angeboten.
Was, wer bist du denn? Sagte er.
Und störte dabei immer den Workflow und den Schreibprozess.
Er hat ein Helfersyndrom, sind wir ehrlich.
Ja, absolut. Das kann man durchaus so stehen lassen. Karl Klammer ist somit eine der frühen Formen von künstlicher Intelligenz.
Intelligenz in Anführungszeichen.
Absolut, absolut. Nachdem Karl aus Word verbannt wurde, hat er jetzt aber seinen Kumpels Bescheid gegeben, die jetzt die Tech-Welt überfluten. Wir reden nämlich von künstlicher Intelligenz, nämlich Chatbots. Die scheinen jetzt wirklich so richtig durchzustarten, denn wie in dieser Woche bekannt wurde, hat der Wetterbot Poncho $2 Millionen aus Investitionen einsammeln können. Die Nachfahren von Karl können also somit wirklich so next big thing in der Tech-Welt werden. Was hat es eigentlich mit den Dingern auf sich und was kann dieser Poncho, der diese 2 Millionen eingesammelt hat?
Ich habe ihn ausprobiert, Poncho. Oh.
Poncho.
Und der ist ein Bot, der dir die Wetterdaten wiedergibt.
Der dir erspart, dass du aus dem Fenster guckst.
Sozusagen. Kommen wir nachher vermutlich noch drauf. Also ich nutze ja den Facebook Manager. Wow. Noch nicht, so weit ist noch nicht. Den Facebook Messenger. Und da kann man sich diese Poncho-App als Freund quasi
enden. Das tut mir leid für dich,
und dann,
dass deine Freunde sind.
Und dann geht es darum, dass du ihn anschreibst und dann Fragen stellst auf Englisch, weil es gibt ihn bisher nur englischsprachig. Wie ist das Wetter hier zum Beispiel in Leipzig? Oder man kann auch Fragen stellen, wie brauche ich einen Regenschirm heute in Leipzig? Und er antwortet dir dann, je nachdem, wie du fragst.
Sprich, diese Chatbots sind halt irgendwie mehr oder weniger Kontakte, so virtuelle Kontakte.
Genau, es wird vorgespielt, dass du in einen Dialog trittst, genau, mit diesem Bot, ist aber halt kein Mensch an der anderen Leitung, sondern es sind wirklich durch Algorithmen generierte Antworten. Und wenn man sich fragt, warum gibt's das, dann würde ich sagen einfach:
Eins musst du unbedingt über mich wissen. Wenn ich sage, ich verstehe, dann bedeutet das nicht, dass ich einverstanden bin. Nicht mal, dass ich verstehe. Nicht mal, dass ich zuhöre.
Warum sagst du es denn?
Ich glaube, die Leute freuen sich drüber.
Und das trifft für mich eigentlich relativ gut, weil ich mich gefragt habe, nachdem ich das Ding ausprobiert habe, warum sollten wir das nutzen?
Ich finde schon, dass so Chatbots ganz nützlich sein könnten, weil sie einem so lästige Aufgaben irgendwie abnehmen können. Also man kann denen ja relativ leichte, einfache Anfragen stellen und die erledigen das dann für einen. Also Martin Hoffmann hatte da eine ganz gute Idee, wofür man Chatbots nutzen könnte.
In so einer Büroinfrastruktur zum Beispiel, wo verschiedene Leute sich immer E-Mails hin und her schicken, um einen Termin abzustimmen, was ja nicht wirklich zeitgemäß ist. Sowas könnte doch eigentlich auch ein Bot übernehmen, wenn mein Bot im Prinzip mit dem Bot von einem Kollegen schreibt und beide haben Zugriff jeweils auf die Kalender, dann können die sich untereinander abstimmen, wann denn der Termin für beide am besten passt.
Ja. Oder ich gehe einfach einen Tisch weiter und frage ihn schnell persönlich.
Ja, aber also so Chatbots leben natürlich davon, dass man sehr faul ist irgendwie. Es ist leichter, so Sachen zu machen. Es macht ja auch, ist ein bisschen natürlicher so in dem Chat. Und ich meine, es kann auch sehr viel Spaß machen. Also so Siri zum Beispiel ist ja eigentlich irgendwie auch ein Chatbot. Mhm. Ich finde die Funktion von Siri eigentlich mal ganz witzig. Da kann man so lustige Anfragen stellen. Zum Beispiel, Siri, wie viel ist 0 durch 0?
Stell dir vor,
Du hast 0 Kekse und verteilst sie gleichmäßig auf 0 Freunde. Wie viele Kekse bekommt jeder? Siehst du, das macht keinen Sinn. Und das Krümelmonster ist traurig, weil es keine Kekse mehr gibt. Und du bist traurig, weil du keine Freunde hast.
Das ist ein bitchy. Aber sie kann auch gut sein. Warte. Spieglein, Spieglein an der Wand. Wer ist der Schönste im ganzen Land?
Du bist am schönsten hier, aber... Quatsch, du bist eindeutig am schönsten.
Danke, Siri.
Hat sich ihre Meinung aber schnell geändert. Ich finde, also mit diesen Bots, das kann durchaus wirklich nützlich sein, aber der größte Vorteil, den ich darin sehe, ist, dass du eben alles eben in einer Plattform bekommst, ja. Also du musst eben nicht mehr eben, um den Termin auszumachen, das tun, um die Pizza zu bestellen, das machen, sondern du kannst es rein theoretisch mit den richtigen Bots eigentlich alles im Messenger machen und musst nicht mehr irgendwie die Apps wechseln in die Kalender-App zu Lieferando etc. pp. Da sehe ich so den größten Vorteil eigentlich.
Ja, das ist ja auch so gesehen die Hoffnung derer, die diese Plattform dann betreuen. Ne? Da kommt es dann halt nur drauf an, wer betreut sie. Also wem gehört es dann? Da gibt es eine krasse Monopolisierung. Aber mir hat sich dieser Sinn noch nicht ganz ergeben.
Der Sinn, aber vor allen Dingen auch die Funktionalität ist halt momentan noch nicht wirklich gut. Also Flo, du hast ja auch gesagt, du hast es schon mal ausprobiert. Ich habe auch mal so eine App gehabt, Quartz ist das, die dir Nachrichten schickt. Und es simuliert halt einen Chat, aber ist halt nicht wirklich ein Chat. Im Endeffekt kriegst du fertige Formulierungen, die du halt dann abgeben kannst. Du kannst also zumindest in der App noch nicht wirklich selber schreiben. Dadurch ist es nicht, finde ich, kein wirklicher Chat. Für mich wäre es wirklich, wenn der verstehen würde, hey Siri, sag mal, wo kann ich heute Abend hingehen? Wenn er das so umgangssprachlich verstehen würde, würde ich sagen, ja, das könnte irgendwie ein Chat werden, das ist so in richtige Richtung, aber momentan ist es halt wirklich nur eine Maschine, die einfach nur einfache Eingaben versteht und auch immer standardisierte Antworten zurückgibt, und das ist, finde ich, kein wirklicher Chat irgendwie so. Das wäre schön, wenn das so wäre.
Diese automatischen vorgefertigten Antworten, das ist mir auch aufgefallen bei dieser Poncho-App oder auch bei CNN, da habe ich mich auch mal ausprobiert. Da gibt jetzt CNN dann quasi über diesen Chatbot vorgefertigte Nachrichten, die Themen des Tages oder alles. Und da fällt dir halt aber auch aus, es kommt halt einfach kein organisches Gespräch auf, sondern du merkst doch immer noch, dass du mit einer Maschine sozusagen sprichst.
Ich meine, es soll sich in Zukunft ändern. Die Idee dahinter ist ja, dass diese Chatbots lernen können. Also, dass die aus dem Gespräch mit den Nutzern so langsam merken, wie sprechen die und was erwarten die auch von mir für eine Antwort. So. Also, wie sprechen die, und so spreche ich dann auch. Es kann funktionieren, es ist aber sehr schwierig, diese Maschinen anzulernen. Es gibt da von Microsoft mal ein Testprojekt, das hieß Tay oder so. Also, es war auf Twitter auf jeden Fall. Ja. Und du konntest mit dem Tweets austauschen, und dann hat der gelernt, wie sprichst du, und hat dir dann Tweets zurückgeschickt. Es hat so mittelmäßig funktioniert, weil irgendwie die Leute angefangen haben, aus dieser Maschine Rassisten zu machen, und dann kamen so nach ein paar Stunden so Tweets wie "We are going to build a wall and Mexico is going to pay for it." Kommt also ein bisschen bekannt vor irgendwie, ja.
Also steckt Donald Trump hinter.
Vielleicht.
In Deutschland könnte man natürlich auch denken, dass dann so eine Antwort kommt wie:
Aber es sind auch Autobahnen damals gebaut worden und wir fahren heute drauf.
Auch schöner Tweet war: Bush did 9/11 and Hitler would have done a better job than the monkey we have now. Donald Trump is the only hope we've got. Also es kommt auch immer darauf an, von wem die lernen, und dieses Ding wurde, glaube ich, nach 16 Stunden eingestellt. Und
es kam dann, aber das ist das Lustige, es kam dann nochmal wieder, nachdem sie es überarbeitet hatten, und wurde dann nach der gleichen Zeit wieder eingestellt, weil es wieder in rassistische und beleidigende Worte abgedriftet ist.
Aber das ist auch ein Zeichen für die Menschheit, dass es vielleicht gar nicht so schlecht ist, wenn wir durch Roboter auch ersetzt werden. Muss ich mal so sagen, es ist doch echt armselig.
Also es ist echt noch ein weiter Weg, bis so einen richtigen Chat gibt. Ich hatte mal eine Zeit lang die Tagesschau auf WhatsApp, die mir dann halt auch immer so Chats geschickt hat, wie so die Nachrichten sind. Und da war es ganz cool, weil ich konnte Nachfragen stellen, ich konnte sagen, was interessiert mich an den Themen, die sie mir so schicken, konnte auch Wünsche äußern. Der Witz war aber dahinter, da waren halt echte Menschen.
Ich wollte gerade fragen.
So,
ja.
Und dann nur so funktioniert es momentan noch. Und dieser Betreuungsaufwand ist natürlich riesig groß, wenn du viele Leute erreichen willst und die alle irgendwie so personalisiert antworten sollen. Und und deshalb ist halt der Wunsch, dass diese Dinger, diese Chatbots möglichst schnell lernen, um diesen Aufwand klein zu halten.
Ja. Ich hatte bislang einen Bot probiert, der sich um Musik dreht. Und dann habe ich einfach mal gesagt, ey, spiel mir doch mal einen coolen Song. Aber das Ergebnis war irgendwie so mittelmäßig. Der hat mir immer nur geantwortet: Ja, und das war's irgendwie. Also das hat mich nicht so befriedigt.
Aber guter Song. Guten Geschmack.
Hat er, aber ein bisschen eintönig.
Aber glauben wir denn, dass irgendwann dieser Punkt mal erreicht wird. Es gibt auch den berühmten Turing-Test, dass man quasi nicht mehr erkennen kann, ob man mit einem Mensch oder einem Roboter spricht, dass der irgendwann mal so befriedigend gelöst wird, dass man es einfach nicht mehr merkt. Also, weil das muss ich sagen, kann ich mir heutzutage einfach noch nicht vorstellen.
Ich glaube, das kommt ganz drauf an, wofür du ihn verwenden willst. Also wenn du so einfache Sachen wie irgendwas bestellen oder sowas, das glaube ich schon, dass man dann nicht mehr unbedingt mitkriegt, ob das jetzt ein Roboter oder ein Mensch ist. Wenn du jetzt aber irgendwie deinen Justizfall da klären willst, mit sehr viel verschiedenen Vorgängen und sehr viel Komplexität, dann glaube ich, wird es schwierig, dass jemals so ein Bot da irgendwie möglichst natürlich rüberkommt.
Das wäre auch mal geil, wenn man in Zukunft dann sich quasi einen Bot-Anwalt nehmen kann, dem du einfach nur die Metadaten deines Falls rüberschickst und er haut dir dann quasi deine Verteidigungsstrategie raus.
Ich habe noch andere Anwendungsfälle. Beim Dschungelcamp könnte dann einfach Dr. Bot da sein.
Aber zurück zur Frage, ich glaube schon, dass das irgendwann möglich ist, weil es gab ja auch schon die ersten Bots, die so Nachrichten geschrieben haben, so wirklich sehr einfache, und da haben Journalisten wirklich nicht mehr erkannt, was ist jetzt von einem richtigen Journalisten geschrieben und was ist von einer Maschine geschrieben worden. Also die Dinger sind schon schlau, und es gibt auch von Facebook einen Assistenten, der heißt M, und ich habe da auf Twitter mal gesehen, da hat jemand das Ding ausprobiert, das Ding gibt's nämlich momentan nur in San Francisco, und er hat den Bot gefragt, hey, kannst du mich an die Quartalszahlen von Twitter und Facebook erinnern, sobald sie rauskommen, und kannst du auch gleich noch die erwarteten Zahlen ergänzen?
Und der hat einfach nein geantwortet, und das war gut. Das war gut. War eine kluge Antwort.
Nee, die Antwort war sure thing, Alex, und der scheint sehr recht komplexe, sehr konkrete Anfragen zu verstehen. Er kann dir auch Witze erzählen und Konzerttickets bestellen. Und dann gab es noch eine Übung, da hat er gesagt, kannst du mir jeden Tag zum Aufwachen einen Motivationsspruch schicken? Und dann kam auch nächsten Tag sowas von Benjamin Franklin zurück. Also der braucht so zwischen Sekunden, um zu antworten, bis hin zu 30 Minuten bei komplexeren Sachen. Aber es geht. Also okay. Die Dinger sind schon nicht doof.
Ich denke auch, dass die kommen werden, und da wird sich sicherlich noch schön der ein oder andere nützliche Anwendungsfall herausstellen. Deswegen die Frage, was würdet ihr euch denn wünschen? Wo könntet ihr euch denn die Dinger vorstellen?
Ich würde mir sowas wünschen wie, also gibt ja diesen Film Her, wo auch der Hauptdarsteller mit so einer KI, also so einer künstlichen Intelligenz,
schmutzig
spricht. Ja. Und die, also was da skizziert wird, ist schon echt geil. Also die KI lernt nämlich wirklich, und die spricht dann auch irgendwann so menschlich und macht Interaktion möglich. Und in dem Fall, den ich jetzt rausgesucht habe, macht sie dem Nutzer Vorschläge für sein Privatleben.
Theodor, wann bist du wieder bereit für ein Date?
Was meinst du?
Ich habe in deinen Mails gesehen, dass du gerade eine Trennung hinter dir hast.
Du bist ja ganz schön neugierig.
Findest du?
Hör mal, ich hatte Dates.
Na, dann kannst du dich auch mit dieser Frau treffen.
Und das ist schon
okay, clever. Da hast du mich jetzt totgeschlagen, weil wenn Scarlett Johansson später mal mein persönlicher Chatbot sein sollte, dann ja, dann lasse ich es auch rüber.
Hast du nichts dagegen?
Das ist so Tinder Next Level, also wirklich. Also nächste Level wäre eigentlich nur, also überhaupt so zwischenmenschliches ist, glaube ich,
aber krass,
ganz stark die Zukunft für Bots.
Du bist ein sagenhafter Roboter, Osomo. Ich hatte mich nur gefragt, naja, hat man dich darauf programmiert, die Bedürfnisse der Menschen zu befriedigen?
Osomo versteht nicht.
Ich zeig dir, was ich meine.
Da geht's hin. Ich sag euch, das ist die Zukunft.
Ich könnte mir vorstellen, dass man, also mein wirklich größter Wunsch ist, irgendwie so einen Bot mit Online-Bezahlung zu betrauen. Dass man das im Messenger, dass ich sage, hier, Jan, 10 Euro überweisen, mehr kriegt er nicht.
Das gibt's ja bei Snapchat schon, dass du musst nur einen Betrag eintippen, genau. Und dann überweist das automatisch,
so, völlig abgefahren. Dass der Bot halt quasi die Daten alle hat und dann einfach nur noch ausführt, weil ich finde, dieses ganze Online-Überweisungsding ist immer noch viel zu kompliziert.
Und über die Sicherheitsaspekte reden wir beim nächsten Mal.
So machen wir. Denn wir sind am Ende. Wir haben leider keine Zeit mehr, auch wenn wir noch Stunden weiterreden könnten.
Und wollen.
Wollen, vor allen Dingen auch wollen.
Und schön ist auch, dass die Zuhörer nicht gemerkt haben, dass wir heute gar nicht selber im Studio waren, sondern dass das auch Bots waren, die hier gesprochen haben.
Ja, das ist, schauen wir mal, ob das wem auffällt. Das war der Schlussstrich im April 2016, wenn ich mich nicht vertue. Wir kommen wieder im Sommer. Wir kommen im Sommer wieder, lasst euch überraschen.
Besonders kommen wir wieder.
Und besonders, genau. Kritik und Anregungen könnt ihr wie immer auf der Facebook-Seite von Detektor FM hinterlassen. Dort bei Detektor FM direkt auf der Homepage findet ihr noch alle möglichen Shownotes und Verlinkungen zu den Themen.
Falls ihr Witze nicht verstanden habt oder so. Das kann passieren.
Kann passieren.
Die erklären wir da sehr ausführlich.
Genau, gibt's nochmal zu jedem Witz ein einzelnes Video, und dann geht das seinen Gang. Ja, dann verabschieden wir uns doch, oder?
Na gut. Genau. Aber macht's gut, viel Spaß beim Hören.
Ciao.
Und vielen Dank fürs Zuhören. Auf Wiedersehen.
So I want to close by just saying thank you. I'm very proud of what you've done. It has been an honor and a privilege to work side by side with you to strengthen our democracy. And with that, I just have two more words to say. Obama out.